Die letzten Male, als ich bei euch war, habe ich über Babylon gepredigt. Das erste Mal davon über den Auszug von Abraham aus Babylon und was das mit uns zu tun hat, dass wir auch raus aus Babylon gehen sollen, hin zum himmlischen Kanaan. Das letzte Mal hatte ich gepredigt über den Turmbau zu Babel und dass diese Geschichte sich wiederholen wird. In einem antichristlichen König im endzeitlichen Babylon. Und ich weiß, dass die letzte Predigt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen hart war, aber ich hoffe, ihr habt sie in der Zwischenzeit gut verdaut. Ich möchte heute wieder über Babylon predigen, aber diesmal mit einem anderen Fokus. Ich möchte heute ein Kapitel in der Bibel mit euch betrachten und ich glaube, es gibt kein Kapitel in der Bibel, über welches ich schon mehr Predigten gehört habe. Und ich bin mir sicher, viele von euch haben schon etliche Predigten darüber gehört. Es geht um das Kapitel Daniel 2, um die Statue. Aber ich möchte heute nicht den Fokus auf die Prophetie legen, wie es sonst immer der Fall ist, sondern ich möchte heute den Fokus legen auf den Charakter Daniels. Denn in Daniel 2 oder speziell in dem Buch Daniel finden wir nicht nur Prophezeiungen für die Endzeit, sondern wir finden auch den Charakter, den notwendigen Charakter, um durch diese Endzeit als Kind Gottes gehen zu können. Und ich möchte mit euch dieses Kapitel so Vers für Vers durchgehen. Und ich lade euch ein, Daniel 2 mit mir aufzuschlagen. Daniel Kapitel 2 und wir beginnen auch gleich beim ersten Vers. Daniel 2, Vers 1. Dort heißt es, im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Hier erfahren wir ein interessantes Detail, welches meist übergangen oder übersehen wird. Wann bekam denn Nebukadnezar von Gott diesen aufwühlenden Traum? Wann? Im zweiten Jahr seiner Herrschaft. Babylon hat ca. 70 Jahre als Weltreich regiert. Und der größte Teil dieser 70 Jahre, nämlich die ersten 40 Jahre, ging auf die Herrschaft eines einzelnen Königs zurück, nämlich Nebukadnezar. Also Gott offenbarte dieser götzendienerischen Nation sehr bald, nachdem sie die Weltherrschaft übernommen hatten, seine Macht. Und dies in einer Deutlichkeit wie wohl noch nie zuvor. Danke. Aber warum denn eigentlich nicht schon früher? Warum erst jetzt? Es gab nun einen entscheidenden Unterschied in Babylon, den es vorher nicht gab. Nämlich Daniel und seine drei Freunde. Gott hatte Israel als sein Volk berufen, damit sie den umliegenden Völkern das Evangelium seiner Liebe nahebringen sollten. Das Volk Israel sollte ein Licht sein, ein Segen für andere Völker und dass die anderen Völker an Israel erkennen sollten, dass der Gott Israels der allein wahre Gott ist. Doch Israel hatte diesen heiligen göttlichen Auftrag leider nur selten ausgeführt. Und durch Daniel und seine drei Freunde, in denen Gott treue, hingebungsvolle Kinder hatte, sollte nun das geschehen, was Israel versäumt hatte. Diese gefangenen Israeliten sollten ein Segen für Babylon und ein Segen darüber hinaus sein. Diese jungen Männer, sie waren ein Beispiel dafür, was das Volk Israel für ein helles Licht hätte sein können. Und bevor wir zu Daniel kommen und seinen drei Freunden, erstmal den Anfang der Geschichte. Als Nebukadnezar von diesem Traum erwachte, war er tief beeindruckt und er wollte unbedingt wissen, was es mit diesem Traum und der Deutung auf sich hat. Vers 2. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Nebukadnezar rief alle in Fragen kommenden Personen zusammen, die ihm seiner Meinung nach helfen können. Und diese Personen waren in der Gesellschaft sehr hoch angesehen. Denn sie gaben vor, die Zukunft vorhersagen zu können und das Geheimnis von Menschen enthüllen zu können. Und als sie dann alle vor ihm standen, sprach der König zu ihnen. Verse 3 und 4. Ich habe einen Traum gehabt. Der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch. Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Nachdem sie Nebukadnezar ihre Ehrfurcht bekundet haben, das ist immer ein sehr guter Anfang bei einem stolzen König, antworten sie selbstsicher, wir sind deine Knechte. Natürlich sagen wir dir die Deutung. Sag uns doch einfach den Traum. Doch diesmal läuft das Ganze anders ab als sonst. Gott hat in seiner großen Weisheit Nebukadnezar die Einzelheiten dieses Traumes vergessen lassen. Die Offenbarung von Gottes Größe, sie sollte nicht durch diese Scharlatane zerstört werden. Dieses Mal wollte Nebukadnezar oder der König nicht einfach nur die Deutung wissen, sondern er wollte auch den Traum wissen. Verse 5 und 6. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Zu Beginn war der König noch recht freundlich, doch nun wird er sauer. Mein Wort ist deutlich genug. Wenn ihr das könnt, was ihr vorgebt zu können, dann müsst ihr auch nicht mehr wissen. Ein kleines Detail. Für alle, die sich fragen, wie man denn biblisch darauf kommt, dass Nebukadnezar den Großteil des Traumes vergessen hat. Diesen Satz, mein Wort ist deutlich genug, kann man auch anders übersetzen. Nämlich mit, es ist mir entfallen. Wie es in der Luther 1912 Übersetzung steht. Nebukadnezar war so ungehalten, dass er ihnen nicht nur mit ein paar Peitschenhieben, nicht nur mit einer Gefängnisstrafe oder der Entlassung gedroht hat. Nein, er drohte ihnen mit dem Tod. Ja, sogar noch mehr, sogar ihre Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden, was auch ihre ganze Familie betrifft, wenn sie ihm nicht helfen. Und das alles wegen einem Traum. Das muss wirklich ein ganz besonderer Traum gewesen sein. Es ging also um Leben oder Tod. Nebukadnezar baut den größtmöglichen Druck auf, den er nur aufbauen kann. Mit solch einer Antwort hatten all die Wahrsager und Zeichendeuter natürlich nicht gerechnet. Hier stockte ihnen sicherlich der Atem. Das konnten sie natürlich nicht tun. Also was nun? Einfach nochmal das vorher Gesagte wiederholen in der Hoffnung, der König lässt sich besänftigen. Vers 7. Sie antworteten noch einmal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Nebukadnezar erkennt nun mehr und mehr, dass er denen, denen er vertraut hat, die er auch so gut bezahlt hat, offenkundig Scharlatane waren. Verse 8 und 9. Der König antwortete und sprach, wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Nebukadnezar erkannte, dass sie nur Zeit gewinnen wollen und dass sie nur Lug und Trug reden. Noch ein letztes Mal gibt er ihnen die Chance, ihm den Traum und die Deutung zu sagen. Spätestens jetzt hat der Letzte gemerkt, dass es dem König wirklich todernst war. Was nun? Verse 10 und 11. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Um ihr Leben zu retten, machen die Wahrsager und Zeichendeuter jetzt etwas sehr Interessantes. Sie rufen ihren eigenen König, diesen stolzen Nebukadnezar, zur Besonnenheit auf. So etwas kann man doch nicht von einem Menschen verlangen. Kein normal denkender König würde jemals so etwas fordern. Werde also bitte wieder vernünftig, Nebukadnezar. Ich glaube, so ehrlich wie hier waren sie in ihrem ganzen Leben noch nie vor dem König. Kein Mensch kann dir helfen. Auch wir nicht. Nur die Götter können dies. Aber jetzt überlegt mal, indem sie sagen, nur die Götter können dies, was geben sie denn dadurch indirekt zu? Ja, dass sie gar keinen wirklichen Kontakt zu den Göttern haben. Denn wenn die Götter es doch können und ihr Kontakt zu den Göttern habt, ja, dann fragt sie doch einfach. Dann fragt sie doch einfach. Sie gaben hier zu, dass ihre anmaßenden Behauptungen gar nicht stimmten. Aber wenn sie es hier nicht können, was war denn dann bei all den Malen zuvor, wo sie dem König angebliche göttliche Offenbarungen kundgetan haben? Spätestens hier wurde Nebukadnezar klar, dass er laute falsche Propheten vor sich hatte, die bereits in der Vergangenheit Lug und Trug geredet hatten. Sein babylonisches Glaubensgerüst ist hier, denke ich, komplett in sich zusammengefallen. Das war eine totale Bankrotterklärung der babylonischen Religion. Die Bühne, sie war nun wunderbar vorbereitet zur Ehre Gottes. Bevor wir weitergehen, noch ein wichtiges Kennzeichen Babylons. Das finden wir auch heute noch. Nach außen hin gaben die Gelehrten von Babylon vor, Kontakt zu Gott bzw. zu den Göttern zu haben und göttliche Offenbarungen weiterzugeben. Aber in Wirklichkeit kannten sie Gott gar nicht. Sie gaben keine göttlichen Gedanken weiter, sondern ihre eigenen menschlichen Gedanken. Oder sogar noch schlimmer, Gedanken Satans. So wie damals im buchstäblichen Babylon, gibt es auch heute im geistlichen Babylon viele religiöse, einflussreiche Gelehrte, die nur den Schein der Gottesbeziehung haben, nur den Schein der Frömmigkeit. Und diese scheinbaren Männer Gottes, sie täuschen die Männer und auch die Könige oder Regierenden dieser Welt mit angeblichen göttlichen Offenbarungen. Deshalb, meine Lieben, seid vorsichtig vor den babylonischen Gelehrten. Lasst uns weitergehen. Nun kommt Daniel ins Spiel. Verse 12 und 13. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Dieser König Nebukadnezar, er war kein Mann leerer Worte. Er war so wütend und so enttäuscht, dass nicht nur die, die er zusammengerufen hatte, sterben sollten, sondern er erweiterte sogar noch den Kreis. Alle Weisen von Babylon sollen getötet werden, zu denen auch Daniel und seine drei Freunde zählten. Also Nebukadnezar war bereit, die ganze Bildungselite seines Reiches auszulöschen. Vielleicht habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt. Wieso hat Nebukadnezar, der sich doch so sehnlich wünschte, den Traum und die Deutung zu erfahren, wieso hat er den Daniel und seinen drei Freunden keine Chance gegeben? Wieso hat er diesen Hebräern keine Chance gegeben, zu dem sie ja Gläubige eines Gottes waren, den seine Berater nicht kannten? Wieso gab er denn diesem Gott keine Chance? Eine entscheidende Antwort darauf finden wir in Kapitel 1. Was ist in Kapitel 1 passiert? Babylon hat Israel besiegt und in die Knechtschaft geführt. Und darauf haben die Babylonier sich was eingebildet. Ich lese euch einen kurzen Abschnitt aus dem wunderbaren Buch Propheten und Könige, Seite 335 vor. Dass diese Männer, diese Verehrer des Herrn, also die Israeliten, Gefangene in Babylon waren und dass die Gefäße aus dem Hause Gottes in den Tempel der babylonischen Götter gestellt worden waren, das finden wir in Kapitel 1, führten die Sieger, also die Babylonier, prahlerisch als Beweis der Überlegenheit ihrer Religion und Sitte über die der Hebräer an. Nebukadnezar hat diesen Gott Israels für schwach gehalten. Er hat diesem Gott nichts zugetraut. Und hier steckt eine ganz wichtige Lehre für uns drin. Warum wurde Israel denn in die babylonische Gefangenschaft geführt? Warum? Wegen Untreue und Ungehorsam Gott gegenüber. Also weil Gottes Volk untreu war, kamen die Heiden, die Babylonier, sie bekamen ein falsches Bild von Gott, dass dieser Gott gar nichts kann, dass wir diesen Gott ja gar nicht brauchen. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Sätze der ganzen Predigt. Das Schlimmste bei der Untreue Gott gegenüber ist nicht, dass wir dabei Schaden nehmen, was immer passiert, sondern dass Gottes heiliger Name dabei Schaden nimmt. Und dies kann sogar so weit führen, wie bei den Babyloniern, dass die Heiden sich über Gott lustig machen und ihren heidischen Glauben für überlegen halten. Ich möchte euch einen Satz noch vorlesen aus dem Geist der Weissagung, der mich jedes Mal trifft, wenn ich ihn lese. Die größte Beleidigung, die wir ihm, Jesus Christus, antun können. Und hört bitte gut zu. Die größte Beleidigung, die wir Jesus Christus antun können, ist die, dass wir vorgeben, seine Nachfolger zu sein. Während wir durch unsere Worte, durch unsere Gemütsart und durch unsere Taten den Geist Satans bekunden. Wenn wir behaupten, ein Christ zu sein, uns auf Jesus Christus berufen, wenn wir behaupten, seine Nachfolger zu sein, aber nach unseren fleischlichen Gelüsten leben, dann stellen wir Jesus Christus vor der Welt falsch dar. Und wir bereiten seinem heiligen Namen Schande. Und genau dies hat das Volk Israel leider sehr oft getan. Und ich glaube, dies tun viele Christen auch heute. Aber nicht so bei Daniel. Lasst uns mal sehen, was die Treue zu Gott von Daniel für Auswirkungen hatte. Verse 14 bis 16. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Ajoch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Ajoch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Als Daniel erfahren hat, was los ist, wagt er sich vor den König. Es ist erstaunlich, dass Ajoch ihn überhaupt zum König gehen lässt. Um was hat Daniel gebeten? Ist er auf die Knie vor diesem König gefallen und hat um Gnade gebeten, dass er und seine drei Freunde nicht getötet werden? Nein, er bat um Zeit. Um Zeit. Warum? Weil er seinen Gott kannte und weil er wusste, dass dieser Gott helfen kann. Im Gegensatz zu all den Gelehrten Babylons kannte Daniel eine Lösung. Und die Reaktion von Nebukadnezar ist wirklich sehr erstaunlich. Obwohl Daniel die Antwort nicht wusste und obwohl er schon zu Tode verurteilt war und obwohl er um Zeit gebeten hat, was ja die anderen Gelehrten von Babylon auch getan haben und Nebukadnezar ihnen diese Zeit nicht geben wollte, gab Nebukadnezar Daniel Zeit, was er bei seinen eigenen Leuten nicht getan hat. Daniel hat nicht nur geglaubt, dass Gott helfen kann, er ist auch so aufgetreten. Er hat dem König ernsthafte Hoffnung geschenkt. Und das hat Nebukadnezar offensichtlich tief beeindruckt. Also Daniel hat jetzt Zeit bekommen. Was hat Daniel mit dieser Zeit angefangen? Ist er in die babylonische Bibliothek gegangen, hat sich Bücher rausgesucht mit Traumdeutungen und Träumen? Nein. Er hat gebetet. Er hat einfach nur gebetet. Verse 17 und 18. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Daniel hat aber nicht alleine gebetet, sondern mit seinen drei Freunden zusammen. Ich bin mir sicher, dass Daniel gewusst hat, dass das gemeinsame Gebet noch mehr Kraft hat als das Gebet alleine. Aber sie haben nicht nur für sich gebetet, sondern sie haben auch für die Weisen von Babel gebetet. Sie hatten Liebe zu den Götzendienern, die nur Lug und Trug redeten. Sie hatten Liebe für das Volk, welches sie versklavt hat. Das wird noch deutlicher. Wie hat Gott jetzt reagiert? Vers 19, erster Teil. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Gott erhört das innige Gebet seiner treuen Kinder und offenbart Daniel nicht nur den Traum, sondern auch die Deutung. Eine der wichtigsten Lehren aus dieser Geschichte für uns heute, für unser Leben. Daniel war in einer ausweglosen Situation. Rein menschlich gesehen war hier nichts mehr zu machen. Selbst die weisesten Männer von Babylon, der fortschrittlichsten und mächtigsten Nation der damaligen Zeit, konnten nicht mehr helfen. Es war eine vollkommen hoffnungslose Situation. Doch bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Situationen. Egal in welcher Lebenssituation du bist, egal ob alle Menschen um dich herum keine Lösung mehr wissen für dein Problem, Gott kennt eine Lösung. Und bei diesem Gott gibt es Hoffnung in jeder Situation. Derselbe Gott, der hier in dieser Geschichte vor über 2500 Jahren einen Ausweg bereitet hat, dieser selbe Gott existiert auch heute noch. Er hat sich nicht geändert. Und das Beste an diesem Gott ist, er liebt dich. Er liebt dich. Und zu diesem wunderbaren Gott dürfen wir beten. Wir dürfen ihn sogar Vater nennen. Und ich möchte einen Vers mal außerhalb von Daniel 2 euch vorlesen, in Hebräer 4, Vers 16, der sehr gut dazu passt. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Bei Gott ist immer eine Tür für dich offen. Daniel kennt nun die Antwort auf die brennenden Fragen von Nebukadnezar. Nun ist endlich die Lösung da, was vielen Menschen das Leben rettet. Was hat Daniel jetzt gemacht? Ist er jetzt eilend zum König gerannt? Nein, noch nicht. Ich denke, die meisten Menschen wären so schnell wie möglich zum König gegangen. Weil es ging ja um Leben und Tod. Aber nicht so bei Daniel. Er lobte und dankte Gott von ganzem Herzen. Das war das Erste, was er danach getan hat. Er lobte und dankte Gott. Das können wir dann lesen in den Versen 19 bis 23. Und ich bin mir sicher, er hat es nicht auf die Schnelle getan. Viele Menschen vergessen leider nach der Gebetserhörung den Dank an den, der ihr Gebet erhört hat. So war es bei mir früher. Für mich war Gott ein Gott in der Schublade. Ich habe die Schublade aufgemacht und Gott rausgeholt, wenn ich Probleme hatte, und habe dann gebetet. Und aus unendlicher Gnade hat Gott sogar oft mein Gebet erhört. Aber was habe ich danach getan? Habe ich danach gedankt und ihm gesagt, ich ändere mein Leben, ich will dich näher kennenlernen, ich will dir näher kommen? Nein, zurück in die Schublade und wieder zu, bis ich wieder ein Problem hatte. Aber Daniel war niemand, der nur in Notsituationen oder bei Problemen und Sorgen betete. Und ich bin froh, dass Gott mich verändert hat, dass ich heute jeden Tag weiß, dass es sich lohnt zu beten, mehrmals am Tag. Nein, Daniel, er hatte ein inniges Gebetsleben, welches sein Ausdruck seiner innigen Beziehung zu seinem Schöpfer und Erlöser ist. Aus Daniel 6, Vers 11 erfahren wir, dass es Daniels Gewohnheit war, wie oft am Tag zu beten? Dreimal. Und dass er sich von diesem Gebet nicht abbringen ließ. Ein Überstehen der babylonischen Herrschaft als Kind Gottes ist ohne ein inniges Gebetsleben nicht möglich. Es ist nicht möglich. Und dies gilt auch für uns, die wir auf dem Weg in eine endzeitliche Weltherrschaft von Babylon sind. Nimm dir daher Zeit fürs Gebet und vernachlässige es nicht. Vers 24. Da ging Daniel hinein zu Ajoch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen, und sprach zu ihm, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König, ich will dem König die Deutung sagen. Hier erkennt man noch deutlicher, wie erfüllt Daniel war mit der Liebe Gottes. Er hat nicht gesagt, du sollst mich und meine drei Freunde nicht umbringen. Er hat seinen Namen nicht mal erwähnt. Er hat gesagt, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen. Daniel liebte wie Jesus nicht nur die Gläubigen. Er liebte auch die Ungläubigen. Er hatte Liebe zu den Feinden. Und er setzte sich für seine Feinde ein, damit sie ihr Leben nicht verlieren. Wie Jesus. Und interessant ist hier auch, dass Daniel zuerst zu Ajoch geht und nicht direkt zum König. Das zeigt diesen Respekt und den Dank Ajoch gegenüber. Verse 25 und 26. Ajoch brachte Daniel eilends hinein vor den König und sprach zu ihm, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Der König antwortet und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten: Bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Jetzt schaut euch mal diese zwei Verse genau an. Wie erstaunlich doch die Reaktion von Ajoch ist. Er ließ sich den Traum und die Deutung von Daniel erst gar nicht erklären, sondern er brachte ihn eilends vor den König. Er muss von Daniel sehr viel gehalten haben. Denn, schaut euch mal den Vers an, er sagt zu Nebukadnezar nicht: Ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der behauptet, die Deutung dem König sagen zu können. Sondern Ajoch sagt: Der dem König die Deutung sagen kann. Dieser Heide war überzeugt, dass Daniel es kann. Dieser Heide war überzeugt, dass Daniel die Wahrheit sagt. Ich würde mir wünschen, dass die Heiden auch so viel davon halten würden, wenn ich ihnen was von Gott erzähle. Aber noch etwas ist an Ajochs Aussage hochinteressant. Er stellt sich von Nebukadnezar sehr, sehr positiv hin. Er sagt: Ich habe einen Mann gefunden. Nebukadnezar, ich bin so toll. Du hast es mir zu verdanken, dass dieser Mann hier ist. Nur, dass du das weißt. Ajoch beansprucht hier Ehre für sich, die ihm gar nicht zusteht. Denn wer ist auf wen zugegangen? Wer hat wen gefunden? Daniel zu Ajoch. Ajoch hat eigentlich nichts getan. Ich glaube, dass Ajoch schon, dass seine Augen schon gefunkelt haben, aufgrund der reichen Belohnung, die Nebukadnezar versprochen hatte. Bei Ajoch erkennt man diesen babylonischen Geist der Selbsterhebung. Wie die Turmbauer zu Babel wollte sich Ajoch einen Namen machen vor dem König. Und ich glaube, so wie Ajoch würden die meisten Menschen handeln. Bei Ajoch erkennt man diesen babylonischen Geist der Selbsterhebung. Oder anders. Zuerst zu Nebukadnezar. Nebukadnezar war gespannt und fragte Daniel, ob er es ist, der ihm helfen kann. Nun kam Daniels Gelegenheit. Er kennt die Antwort alleine, die der mächtigste und reichste Mann der Welt unbedingt wissen will. Nun war die einmalige Chance für Daniel, zu viel Ruhm, zu viel Ehre und zu viel Reichtum zu gelangen. Verhält sich Daniel auch so wie Ajoch? Ganz im Gegenteil. Verse 27 und 28. Daniel fing an vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Das finde ich so schön, was Daniel hier macht. Gleich zu Beginn seine Antwort nimmt Daniel nicht nur die falschen Propheten in Schutz, sondern er gibt alle Ehre Gott, alle Ehre. Und beachtet, Daniel sagt nicht: Aber ich glaube, da ist ein Gott. Und er sagt auch nicht: Aber ich bin überzeugt, da ist ein Gott. Sondern Daniel sagt mit ausdrücklicher Gewissheit: Aber da ist ein Gott. Und er spricht auch nicht von vielen Göttern, wie die Babylonier, sondern er spricht nur von dem einen allein wahren Gott. Und indirekt sagt dann Nebukadnezar dadurch, dass die babylonischen Götter dies nicht können. Es gibt nur einen Gott, der dies kann. Und wir? Daniel kannte nicht nur die Lösung des Problems für sich, nämlich Gott als Lösung, sondern er gab sie auch weiter. Weisen wir die Menschen auch so glaubensstark auf diesen allein wahren Gott hin? Wie viele Menschen auf dieser Erde würden sich über dieses Aber freuen. Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt, die so viele Probleme haben, die keinen Ausweg mehr sehen? Die Selbstmordrate steigt und steigt. Und wie viele würden sich über dieses Aber freuen? Aber mein Lieber, aber meine Liebe, da ist ein Gott, der kann. Der kann. In den Versen 28 und 29 sagt Daniel Nebukadnezar, dass Gott ihm durch den Traum die Zukunft offenbart hat. Bevor er ihm den Traum erzählt, sagt Daniel noch Folgendes. Vers 30. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund würde und du deines Herzens Gedanken erführest. Zum zweiten Mal weist Daniel alle Ehre von sich. Nebukadnezar sollte nicht im geringsten auf die Idee kommen, dass diese Offenbarung, diese göttliche Offenbarung, irgendetwas mit menschlicher Weisheit zu tun hat. Kein bisschen Ehre sollte Daniel gehören. Alle Ehre Gott allein. Was für ein Charakter. Was für eine Demut Daniel doch gehabt hat. Bei Ajoch sehen wir diesen babylonischen Geist der Selbsterhebung. Ich, das ist der Geist Satans. Bei Daniel hingegen sehen wir den Geist der Selbsterniedrigung, diesen demütigen Geist. Es ist der Geist Jesu. Was für ein deutlicher Gegensatz zwischen diesen zwei Männern, die vor dem König standen. Daniel spiegelte wunderbar den Charakter seines Schöpfers wider. Nur noch ein paar Gedanken zu den letzten Versen. Nachdem Daniel Nebukadnezar den Traum erzählt hat, sagt er in Vers 36, und das finde ich so schön, Daniel erzählt den Traum dem König und dann sagt er, das ist der Traum. Daniel sagt nicht, Nebukadnezar, das ist wahrscheinlich der Traum. Und er sagt auch nicht, Nebukadnezar, habe ich recht? Das war der Traum, oder? Und wartet auf irgendeine Reaktion. Der steht dort selbstsicher, dieser junge Mann, und sagt dem mächtigsten Mann ins Gesicht, das ist der Traum. Er stand mit völliger Zuversicht vor diesem König und gab ihm Gottes Wort weiter. Aber es wird noch deutlicher. Es wird noch schöner. Weiß jemand von euch, was Daniel nach der Deutung des Traumes zu Nebukadnezar sagte? Weiß es jemand? Also nachdem er ihm den Traum gesagt hat, sagt er, das ist der Traum. Was hat er dann aber danach gesagt, nachdem er die Deutung auch noch gesagt hat? Weiß es jemand? Ganz am Ende des Kapitels. Okay, Vers 45, der letzte Satz. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Was für ein Glaube, was für ein Glaube, was für ein Vertrauen in Gottes Wort. Daniel war sich nicht nur sicher, dass das, was Gott ihm über die Vergangenheit offenbart hat, richtig war, sondern auch das, was Gott ihm über die Zukunft offenbart hat. Das konnte ihm ja keiner beweisen. Gottes Wort war für Daniel wirklich durch und durch Wahrheit. Und so sollte es auch für uns sein. Nebukadnezar, der so bitter enttäuscht war, durch lauter Lug und Trug, er sollte wissen, bei diesem Gott, bei diesem alleinwahren Gott, gibt es keine Lüge. Nur Wahrheit. Und dieses sichere und überzeugende Auftreten Daniels, es muss Nebukadnezar sehr beeindruckt haben. Lasst uns noch seine Reaktion betrachten. Verse 46 und 47. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach: Es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann, wie du dieses Geheimnis hast offenbaren können. Nebukadnezar fällt der Traum wieder ein. Und er glaubte Daniel. Der mächtigste und wahrscheinlich stolzeste Mann der damaligen Zeit. Er war so mit Ehrfurcht erfüllt, dass er sich auf sein Angesicht niederwarf. So viel Demut und Ehrfurcht hat dieser König, dieser mächtige Mann in seinem ganzen Leben wahrscheinlich noch nie gezeigt. Er war es Tag für Tag gewohnt, dass Menschen, die vor ihn treten, sich vor ihm niederbeugen, sich vor ihm niederwerfen aus Angst. Doch nun wirft er sich nieder. So beeindruckt war er, weil ein junger Mann an Gott festhielt und solch einen Glauben gezeigt hat, ging der stolze Nebukadnezar in die Knie. Zum Schluss möchte ich noch einen wichtigen Punkt zu Babylon ansprechen, was wir aus dieser Geschichte lernen können. Es betrifft auch uns. Daniel hatte den Mut, dem König zu sagen, dass sein Reich, dass Babylon untergehen wird. Daniel hatte den Mut, die Prophetie, die Gott ihm gegeben hat, auch weiterzugeben. Kommt euch das bekannt vor? Hat es irgendwas mit uns zu tun? Ihr Lieben, auch wir haben eine prophetische Botschaft von Gott erhalten. Und auch wir sollen diese prophetische Botschaft weitergeben. Die dreifache Engelsbotschaft. Auch wir sollen Babylon verkündigen, dass es untergehen wird. Und ich muss euch leider sagen, es tut mir im Herzen weh. Es tut mir im Herzen weh, wenn ich adventistische Geschwister höre, die sagen, dass sie diese Botschaft nicht verkündigen wollen, weil man damit keinen Menschen retten kann. Weil diese Botschaft zu hart ist für die Welt. Die nicht glauben, dass man mit dieser Botschaft Menschen für das Reich Gottes gewinnen kann. Wir sollten lieber politisch korrekt sein, wie es sich für die Ökumene doch gehört. Es tut mir im Herzen weh. Dieser Auftrag, den haben wir nicht von Menschen bekommen, den haben wir von Gott bekommen. Und wenn mein bester Freund nicht den Mut gehabt hätte, mir diese Botschaft ins Angesicht zu sagen, ich würde heute nicht hier stehen. Ja, die Botschaft hat wehgetan. Ja, es war schmerzlich, aber es war reinigend. Es war heilsam. Daniel hat Nebukadnezar mitten ins Angesicht gesagt, dass sein Reich betroffen ist und dass sein Reich untergehen wird. Er hat die Botschaft, diese Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, weder verschönert noch verwässert. Er hat sie klar und deutlich weitergegeben. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber eines ist bei dieser Weitergabe der Botschaft ganz entscheidend. Er hat die Botschaft weitergegeben mit der Demut und der Liebe Jesu. Und diese Kombination aus klarer prophetischer Botschaft und dem Charakter Jesu zur rechten Zeit weitergegeben, bringt sogar den stolzesten Babylonier in die Knie, wenn er ein offenes Herz dafür hat. Und ich glaube, dies kann auch heute noch geschehen. Und hätten wir nur mehr solche Männer, hätten wir nur mehr solche Frauen in unserer Gemeinde, dann müssten wir in Deutschland nicht darüber diskutieren, warum die Adventgemeinde in Deutschland so schwach ist. Es fehlt uns an Leuten wie Daniel. Und ich würde mir wünschen, dass ich solch ein Mann bin. Wie könnte uns Gott doch gebrauchen, wenn wir auch so felsenfest zu Gott stehen würden, so treu, wie Daniel es getan hat. Ich muss euch ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt von diesem jungen Mann. Oder noch besser ausgedrückt, ich bin beeindruckt von diesem Gott. Ich bin beeindruckt, was dieser Gott mit einem einzelnen Menschen tun kann, der sich ihm voll und ganz hingibt. Voll und ganz. Und ich bin fest überzeugt, dass dieser Gott auch mit uns Großes vorhat, mit jedem Einzelnen. Er wartet nur darauf, dass wir ihm voll und ganz unser Herz geben. Er hat schon Werke für uns vorbereitet, die wir zu seiner Ehre tun können. Und es liegt an uns, ob dies Realität wird. Und ihr Lieben, ich rufe euch auf, wie auch mich. Öffnet Jesus euer Herz voll und ganz. Und lasst uns der babylonischen Welt dort draußen zeigen, was für einen wunderbaren Herrn und Gott wir haben. Dass dieser Gott ein Gott der Liebe ist, der allein wahre Gott, der Menschen retten möchte. Auch heute noch. Lasst uns ein Brief Christi sein und uns von unserem Schöpfer und Erlöser gebrauchen lassen. Möge Gott euch segnen und euch diese Liebe ins Herz schenken und möget ihr euer Herz dafür öffnen. Amen.